Das ist für eine Firma nicht viel Geld. 500.000 Euro sind schneller weg, als man gucken kann.
Ja, und denkst dir, irgendwann ist das dann vielleicht mal im Internet.
Und schon mit diesen 17 Milliarden Euro wäre das die größte ausländische Direktinvestition in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling. Mein Name ist Paula Vorbeck und mir gegenüber sitzt wie immer, auch heute wieder, mein wundervoller Co-Founder, Co-Host und bester Freund Carabine Siena, auch genannt Mino. Mino, wie geht's dir heute am frühen Morgen?
Ja, mir geht's fantastisch. Jetzt, wo ich ausgeschlafen bin und meine Tasse Kaffee intus habe, dann geht es mir gut, vor allem wenn ich weiß, dass wir jetzt erstmal wieder ein paar Minütchen schön miteinander quatschen können. Wie geht's denn dir, meine Liebe?
Ja, genauso. Ich freue mich auf die Folge. War jetzt ja auch wieder lange Zeit ohne und das fehlt mir dann immer.
Ja, das stimmt. Man wacht dann ganz anders auf, wenn man weiß, dass heute ein Podcast-Tag ist.
Ja, so, oh, jetzt muss ich wieder labern.
Genau, so in etwa. Oder halt eben einfach so, ah schön, dann startet man so wundervoll in den Tag, weil wir machen es ja in der Regel morgens und dann ist das doch ein ganz, ganz toller Kickoff, sage ich.
Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, let's go.
Let's go.
Was ist das heutige Thema?
Die fleißigen Hörer unter euch wissen ja, dass wir beim letzten Mal darüber gesprochen haben, dass wir unsere Finanzierungsrunde jetzt endlich wirklich abgeschlossen haben, nach den ganzen Kämpfen der Bürokratie. Und wir haben das Ganze auch ja wundervoll vollmundig verkündet, einfach weil wir ja gedacht haben, dass wir jetzt dann auch mal wirklich durch sind. Aber wir hatten es ja bereits durchklingen lassen, dass es mit den Vollmachten für zwei unserer Investoren so ein bisschen Probleme gab und die deswegen die Verträge nachbeurkunden lassen müssen. Bedeutet, ne, dass unser Notar quasi die finalen Unterlagen mit den Unterschriften von den Leuten, die vor Ort waren, eben dann in digitaler Form an die anderen Investoren geschickt hat. Die müssen damit jetzt zu ihren Notaren latschen und das nochmal beurkunden lassen mit ihrer Unterschrift. Und leider Gottes kriegt man in letzter Zeit nicht mehr ganz so schnell Notartermine, weil die natürlich sehr beliebt sind. Und das bedeutet, dass wir jetzt natürlich weiterhin darauf warten, dass diese beurkundeten Unterschriften der Verträge dann bei unserem Notar wieder eingehen. Das ist noch nicht der Fall, was unter anderem daran liegt, dass einer der Investoren erst nächste Woche seinen Notartermin hat. Und ich meine, es sind halt nun mal jetzt schon wieder 2 Wochen vergangen. Fast 3. Ja. Ja, das ist immer das Problem, ne, Paula? Also
ja, es ist auf jeden Fall, ich sag mal, nervig, ne? Aber wir wissen ja, es ist alles unter Dach und Fach. Also es kann nicht mehr schief gehen, es kann jetzt nur ein paar Tage länger dauern. Ja. Deswegen, der größte Druck ist auf jeden Fall genommen. Ne? Ja, also es absolut. Ist nicht mehr hopp oder top. Ich hatte auch neulich ein Gespräch mit einer Bank, mit der wir ja auch in Verbindung stehen und die dann auch gemeint hat, ja, Gott sei Dank hat das jetzt geklappt, weil das kann ja auch in letzter Sekunde noch quasi platzen, das Ganze. Mhm. Das haben die auch schon erlebt und klar, das kennt man ja auch aus anderen Geschichten. Klar. Deswegen, das ist ja alles safe und der Handelsregistereintrag kommt und das Geld kommt und die Investoren werden uns dann noch weiter unterstützen, wenn das dann offiziell ist. Und wir haben das ja trotzdem, auch wenn jetzt die Beurkundung noch nicht komplett durch ist, gestern publik gemacht. Das heißt, wir haben das auf den Social-Media-Kanälen, LinkedIn und Instagram vor allem gepostet. Auch schön mit Bild, wo die Investoren drauf sind oder ein Teil davon und haben ja auch wirklich enormes Feedback bekommen, oder? Ja. Das war schon überraschend.
Ja, also ich meine, wir haben es als erstes über den offiziellen Compounder-Account gepostet, genau. Vor allem auf LinkedIn und dann über die Teilenfunktion hat das jeder von uns mit seinem Netzwerk geteilt. Ihr beiden habt jeweils noch einen Text dazu geschrieben. Ich habe es einfach nur geteilt, damit die Leute quasi sehen, dass da was passiert ist und das hat dann dazu geführt, dass eine Vielzahl an Leuten eben genau diesen Post dann jeweils gesehen hat und darauf reagieren konnte, tatsächlich ganz viele Leute auch kommentiert haben. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt heute Morgen nicht mehr reingeguckt, aber gestern Abend waren es ja irgendwie schon, weiß ich nicht, alleine bei deinem Post irgendwie 80 Reaktionen und 25 Kommentare oder irgendwie sowas. Und das ist schon verrückt, ne, wie man da an Reichweite gewinnen kann.
Ja. Ja, also ich persönlich habe ja auch durch den ganzen Vertrieb auf LinkedIn eine relativ große Reichweite mittlerweile und Evelyn ja auch und da haben wir einfach dann sozusagen diesen, ich sag mal, Erfolgseffekt, nenne ich das immer, genutzt, weil es ist ja leider so, das merke ich halt mittlerweile auch ziemlich stark, vor allem auf LinkedIn, in diesem offiziellen professionellen Netzwerk, wo es ja eigentlich um Berufe geht und Netzwerke, die Leute müssen sich immer mehr profilieren. Es ist irgendwie immer nur Schöndarstellerei. Was habe ich geschafft? Womöglich stimmt dreimal die Hälfte nicht. Ne? Ja, also das habe ich aber auch schon bei uns gemerkt. Jetzt nicht, dass wir irgendwie übertrieben haben oder so, aber man guckt immer, dass der Post so gut wie möglich ankommt. Ja? Und das ist immer, wir sind die Tollsten und es ist die beste Plattform und bla bla bla. Alles wunderbar, muss man halt machen. Und wir haben ja auch schon einige Erfolge wirklich erzielen können und die dann auch stolz präsentiert, das steht uns ja auch zu und allen anderen übrigens auch, gar kein Problem. Ich freue mich auch für jeden, der was Tolles erreicht hat und das dann teilt, sehr gern. Nur dann andere Dinge, wo jetzt vielleicht man denkt, ja, okay, da hast du dich jetzt echt ein bisschen aufgeblasen. Ja, das kommt halt immer mehr und deswegen, ich fände es halt auch mal schön, deswegen liebe ich auch unseren Podcast so, dass man auch einfach mal die negativen Sachen anspricht und einfach mal das wahre Leben darstellt. Auf Social Media. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Am 1. April gab es einen April-Scherz von, ich glaube, Frank Thelen, der gesagt hat, er möchte ein Netzwerk bauen, wo wirklich so ein bisschen die Realität mehr dargestellt wird. Also es geht um Fail, es geht um Schwierigkeiten, Nöte und weißt du, und Fake oder Hass oder was weiß ich, wird sofort ausgeblendet und rausgefiltert von KI oder so. Und dann nachher hat er aber zurückgezogen, hat gesagt, ich habe weder die Ressourcen dafür noch das Know-how. Mache ich natürlich nicht, ist ein April-Scherz. Und viele Leute haben aber gesagt, ich habe gehofft, dass er das ernst meint. Weil denen das halt allen auf den Sack geht, was da auf LinkedIn und Co. abgeht.
Absolut. Also ich meine, das ist eine Sache, die mich am meisten gestört hat, eben, dass diese, ich nenne sie gerne Facebookisierung von LinkedIn so vorangetrieben wurde, weil das war ursprünglich wirklich mal ein richtiges Business-Netzwerk gewesen, auch wo es auch wirklich irgendwie darum ging, sich so professionell wie möglich zu zeigen. Und jetzt sieht man halt da eben, weiß ich nicht.
Frühstücksbilder,
Videos von Leuten in Kostümen und keine Ahnung, TikToks, die geshared werden und sowas. Und du denkst dir halt so, ja, wenn ich sowas sehen möchte, dann gehe ich halt in meine Facebook- oder Instagram-Timeline. Dafür brauche ich nicht LinkedIn. Ne? Ja. Und das Problem ist, Social Media funktioniert ja so oder wir Menschen funktionieren so, dass die Leute, die sich dazu entscheiden, zu posten, das entweder machen, weil sie beispielsweise sich in irgendeiner Form als entsprechende Personen positionieren möchten. Also ne, dieses klassische, warum postet jemand Bilder von seinem Essen? Naja, nicht, weil er so geil kocht oder weil er das Essen so schön findet, sondern weil er sich damit der Außenwelt präsentieren möchte als jemand, der Ahnung von Essen hat. Ne, so, ich bin der Ansprechpartner für euch fürs Essen, sozusagen.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das ist natürlich dann so eine Sache, die sich über alle Plattformen verteilt und war quasi nur eine Sache der Zeit, bis das auch bei LinkedIn greift. Und das hat dafür gesorgt, dass ich auch nicht mehr wirklich aktiv auf LinkedIn bin. Ich scroll da als mal wieder durch, ja, oder lese meine Nachrichten, die mir Leute schicken. Aber ganz im Ernst, länger als 2 Minuten halte ich es da nicht drauf aus, wenn ich durchscrolle.
Ja, ja. Ich kann dich voll verstehen. Also ich bin ja sehr viel auf LinkedIn tagtäglich und baue da ja mein Netzwerk auf und gucke nach Hochschulvertretern und Investoren und alles drum und dran. Und ich bin eher diejenige, die dann aktiv auf die Leute dazugeht. Also ich gucke mir nicht die Posts an und reagiere dann oder so, weil das hältst du wirklich nicht aus. Also diese Scrollerei, generell scrollen kann ich nicht mehr. Also weder auf Instagram noch irgendwo. Dieses ständig Wechseln von Content innerhalb von Sekunden, das halte ich irgendwie nicht mehr aus. Ich weiß nicht, ob ich zu alt dafür bin. Nee, aber deswegen habe ich zum Beispiel auch kein TikTok oder so. Also habe die App ja gar nicht. Ja, aber also es ist halt die Frage, ob man sich das halt als Unternehmer heutzutage erlauben darf, ne? Oder ob man dann wirklich Fear of Missing Out haben muss. Glaube ich jetzt nicht. Ich bin da auch ganz fein mit. Ich würde sogar am liebsten die ganzen Sachen löschen, außer LinkedIn halt, weil das halt zu der Arbeit gehört. Mhm. Aber gut, ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir da ziemlich viel positive Resonanz bekommen. Man macht einen Post und sagt, wir haben die Finanzierungsrunde abgeschlossen und sind da auch stolz drauf und es kann jetzt richtig losgehen. Aber wenn du sowas siehst, vor allem, das habe ich auch immer bei anderen beobachtet, wenn die das gepostet haben, dann denkst du natürlich, alles klar, jetzt sind sie durch. Ne? Mhm. So, jetzt geht's nur steil nach oben und irgendwann sind sie Trillionäre und erobern die Welt und so. Ja. Ne? Und ich glaube, dass man da auch mal ein bisschen Transparenz schaffen muss und mal sagen muss, was jetzt eigentlich ansteht, was eigentlich alles getan werden muss, wenn man solche Investoren dann an Bord hat, wenn man so Geld von anderen Menschen annimmt. Da du hast Verantwortung, ja?
Ja.
Also du hast jetzt neulich erst die erste außerordentliche Gesellschafterversammlung aufgerufen sozusagen.
Mhm.
Das ist quasi Bürokratie und Abläufe, die man einhalten muss,
ja.
Die man auf jeden Fall nicht, ich sag mal, vernachlässigen darf, weil du hast es ja dann auch angesprochen. Leute, wir müssen jetzt gucken, dass das alles ordentlich läuft, weil wenn dann irgendwann nochmal eine Due Diligence ansteht oder sowas und man merkt, man hat das vorher nicht richtig gemacht, dann werden die nächsten Investoren definitiv nicht investieren, sollte man denn eine Anschlussfinanzierung haben wollen. So.
Genau.
Na, und solche Themen muss man dann bedenken. Es ist dann halt wirklich kein Kindergarten mehr.
Ja.
Nicht, dass es vorher Kindergarten war, aber es wird einfach ernster,
ja.
Es wird professioneller und es wird dadurch aber auch viel mehr möglich, klar.
Genau, genau. Das ist ja auch, weshalb das beispielsweise auch so lange gedauert hat mit der Erstellung der ganzen Verträge und warum die gegengeprüft wurden etc., weil man jetzt eben basierend auf dem Gesellschaftsvertrag, den wir jetzt haben, dann halt auch solche Regeln sich selbst und den anderen Gesellschaftern eben aufgebrummt hat. Das heißt, wir können halt nicht mehr, weil wir halt zu dritt die gesamte Firma repräsentieren, einfach sagen, ja okay, das machen wir dann halt nicht so, und dann haben wir quasi unsere in Anführungszeichen Gesellschafterversammlung gerade gehabt. Geht halt nicht, ne? So, wir müssen halt die anderen einladen mit Fristen, mit einer offiziellen Einladung, mit Protokollierung und so weiter und so fort. Das geht jetzt halt einfach nicht mehr, so wie wir das halt vorher immer gemacht haben. Ist aber auch in Ordnung, ja, weil das zeigt halt eben, dass es jetzt eine noch professionellere Firma quasi ist, ja. Und andererseits, wie du sagst, es sieht immer so schön aus, wenn man dann vor allem irgendwie Summen nennt. Und wir haben ja auch gesagt, wir haben jetzt eine knappe 500.000 Euro geraced. Das klingt für eine Privatperson nach viel Geld. Das ist für eine Firma nicht viel Geld. 500.000 ja. Euro sind schneller weg, als man gucken kann. Ja, vor allem ja. Mit
natürlich ist es super viel Geld, ne? Also wir sind da schon privilegiert, dass wir so viel Geld jetzt bekommen haben. Aber du hast recht, das ist mit einem Fingerschnipsen halt weg, weil die
ja.
operativen Dinge ja auch bezahlt werden müssen, ne? Also das
ja.
wissen die Leute, glaube ich, auch nicht, oder kann man sich nicht richtig vorstellen, wenn man kein Produkt hat, das man jetzt irgendwie in großen Fabriken herstellen muss, sondern irgendwie das alles online macht. Es ja. entstehen trotzdem große Kosten, ja?
Ja, klar.
Und von Fixkosten über variable Kosten, du kannst nicht alles steuern. Manche Sachen sind einfach zu bezahlen, du kommst nicht drum rum.
Ja.
Und deshalb musst du gucken, dass du auch mit dem Geld, das du ausgibst, Geld einnimmst. So. Und das ist der große Knackpunkt für Unternehmen. Egal wie groß, egal ob Start-up, und nachher kommen mhm. wir zum Wirtschaftsteil, bei was ist passiert, da siehst du auch große Konzerne, die pleite gehen, einfach weil Dinge einfach nicht richtig laufen. So.
Genau. Genau. Ja, ja klar. Und das ist halt super, super wichtig für uns. Also zum einen zu wissen, dass wir natürlich, ich sag mal, weise mit dem Geld umgehen müssen, damit wir die Firma liquide halten. Andererseits aber halt auch entsprechend uns jetzt nicht zu groß aus dem Fenster halt lehnen können, weil halt 500.000 Euro jetzt auch schnell ausgegeben sind, vor allem wenn man halt Mitarbeiter hat. Ne? So, die kosten mhm. Geld. Man vergisst als Arbeitnehmer auch immer sehr gerne, dass das, was am Ende auf dem Lohnzettel steht oder das, was man ausgezahlt bekommt, nicht das ist, was die Firma ausgibt, ne, sondern
ja.
knapp das Doppelte oder ein bisschen mehr als das Doppelte, je nachdem, in welcher Gehaltsklasse man ist. Und das ist viel
ja.
Geld, das da wegfliegt, wenn man so 3, 4, 5 Mitarbeiter hat. Ne? Also von daher,
mhm.
ja, sollte man das nicht unterschätzen. Ne?
Ja, aber eine Sache sollte man dann auch mal sich vor Augen führen. Wir haben ja jetzt auf dem Papier eine Firma, die sehr viel Geld wert ist.
Mhm.
Also wenn unsere Unternehmensbewertung wurde ja bestätigt von unseren Investoren.
Ja.
Und die haben uns dafür Geld gegeben, wir haben dafür Anteile abgegeben. Und jetzt musst du dir mal vor Augen führen, dass Compounder wirklich sehr, sehr viel Geld wert ist. Ja, und
mhm.
das ist ja auch sowas. Natürlich soll das, ist das der Anfang und es soll viel, viel mehr werden, auch im Sinne der Investoren natürlich. Aber wir haben angefangen bei null. Ja, wir
ja.
haben angefangen bei Bleistift und Papier, das muss ich übrigens nochmal, das muss ich einmal vorlesen. Evelyn hatte nämlich, wie du ja angesprochen hast, die Kapitalerhöhung veröffentlicht auf LinkedIn und hat
mhm.
folgenden Text dazu geschrieben, oder einen kleinen Abschnitt aus dem Text lese ich mal vor. Punkt, Punkt, Punkt. Und irgendwann holen wir uns dann mal Investoren an Bord, sagten Paula und ich 2017 im zweiten Semester unseres Studiums, während wir mit einem Stift auf ein Blatt Papier die Startseite unserer zukünftigen Studienbewerbungsplattform aufgezeichnet haben. Und ich erinnere mich wirklich, als wäre es gestern gewesen, an diesen Moment. Ich saß da auf dem Teppich von Evelyn und du weißt, auf dem Teppich kannst du nicht so gut malen. Mhm. Und dann hast du da irgendwas hingekritzelt und Evelyn hat Ideen reingeworfen und ich habe geschrieben, ja, Startseite und dann irgendwie so. Oder ich weiß gar nicht, ob Evelyn geschrieben hatte, das erinnere ich mich nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie dieses Blatt Papier noch, glaube ich. Mhm. Und das will ich unbedingt finden und dann auch irgendwie mal irgendwie einrahmen oder so, genau. Weil du musst dir vorstellen, du stellst dir das ja dann irgendwie vor, ja, und denkst dir, irgendwann ist das dann vielleicht mal im Internet, ja, so, und jetzt ist das einfach eine krasse Plattform mit Kunden und Investoren drin und du denkst dir manchmal einfach, wenn du so zurückdenkst, was zur Hölle, ja, also mhm. wirklich, das ist so abgefahren und ja, also flasht mich.
Wenn man überlegt, was für, also wie schnell die Zeit jetzt auch verflogen ist. Wir hatten es ja, glaube ich, letztens erst drüber gehabt. Wir kennen uns jetzt so ziemlich genau 4 Jahre, ne? Etwas mhm. über 4 Jahre. 4 Jahre ja. und einen Monat, ziemlich genau, ja. Und was allein in der Zeit passiert ist, ist verrückt. Ja. Ich hab mich gestern Abend getroffen mit einigen meiner ehemaligen Bachelor-Kommilitonen und einem ja. Professor von uns. Wir haben quasi so eine kleine Reunion gemacht und wir haben halt unseren Abschluss vor 5 Jahren gemacht, den Bachelor, ja. 2018. Ja. Und haben da schon gesessen und gesagt, boah, was ist denn, wir sind in den letzten 5 Jahre verflogen und was macht ihr so und so weiter und so fort. Ja. Und ein paar habe ich stetigen Kontakt, 2 davon kennst du ja, Jackie und Chantal, ja. kennst du ja auch, ne? Aber ein paar andere habe ich auch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Und wenn ich das dann vergleiche, so diese Zeit zwischen Bachelor-Abschluss und jetzt und davon, das sind 5 Jahre und davon sind 4 Jahre quasi Compounder. Und was wir in der Zeit alleine schon die ganze Zeit gerissen haben, das ist schon echt verrückt. Es ist verrückt.
Ja, definitiv. Nee, da können wir auch wirklich stolz sein. Mhm. Klar, wir müssen besser werden, wir müssen größer werden und wir müssen auch mehr Geld verdienen. Aber was wir bisher schon geschafft haben, ist wirklich krass. Also, und man hat ja nie drüber nachgedacht. Mhm. Ich glaube, wenn man vorher wissen würde, was auf einen zukommt, würde man gar nicht erst wirklich anfangen. Ja, na, klar. Man macht jeden Schritt für Schritt und man macht einfach und man tut und man beißt sich durch. Man wird natürlich auch immer besser, man wird selbstbewusster, man wird, kann sich besser ausdrücken, kann irgendwie Dinge besser beschreiben, weil man einfach schon 1000 Mal vorher nach der gleichen Sache gefragt wurde. Und deswegen wird man natürlich auch, ich sag mal, präsenter. Ja. Aber diese ersten Schritte sind definitiv die schwersten, finde ich. Also da, wenn du da durchkommst und dann ein gutes Team um dich rum hast und dich motivierst, ne, und einfach die Dinge angehst, ja, das kann echt klappen, Leute. Man muss einfach durchziehen. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass wir es geschafft haben. Wie gesagt, wir sind noch lange nicht über den Berg und man muss wirklich gucken, dass aus einem Startup dann auch ein funktionierendes Unternehmen wird und das wird auch nochmal eine Riesenaufgabe für uns. Ja. Aber wir machen, weißt du, wir versuchen es. Wir geben alles dafür. Und ich glaube, das ist halt der Schlüssel. Genau. Du kannst halt nicht aufgeben.
Ja, man darf sich dann halt auch nicht von dieser Hürde quasi aus der Ruhe bringen lassen, sondern wie du sagst, man muss halt dann einfach durchziehen. Und hat jetzt beispielsweise durch die Investoren halt auch Partner an der Seite, die in sowas beispielsweise halt schon Erfahrung haben, ne? Und die einen ganz dann genau. so ein bisschen an die Hand nehmen können und sagen können, okay, die und die Stellschraube, da müssen wir ein bisschen drehen, damit da was passiert. Die gegebenenfalls halt auch, wenn es mal wirklich irgendwie zu Liquiditätsproblemen käme, auch gewillt wären, dann noch nachzuschießen, ne, dass wir halt dann nicht direkt in die Insolvenz rennen. Von daher sehe ich das schon sehr positiv und freue mich auch einfach darauf zu sehen, wie sich die Firma jetzt über die nächsten Monate, gerade in den nächsten Monaten eben entwickelt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, das habe ich ja schon Anfang dieses Jahres gesagt, im Januar, ich glaube in unserer ersten Folge, dass in diesem Jahr sehr, sehr viel entschieden wird über die Zukunft von Compounder und auch über uns und dass wir am Ende dieses Jahres also ganz anders sprechen werden als jetzt noch. Ja, natürlich hoffentlich sehr positiv, ne? Und auch mit riesen Schritten, die wir getan haben, da bin ich von überzeugt. Aber es wird sich einfach in den paar Monaten noch so viel tun und so viel ändern, weil einfach jeden Tag so viel passiert. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Wir nehmen euch alle 2 Wochen mit und zeigen euch natürlich auch die Sachen auf, die schief gehen. Das ist vielleicht auch, ich sage mal, unser USP, weil du siehst überall nur Friede, Freude, Eierkuchen. Und bei uns siehst du halt auch mal verbrannte Eierkuchen.
So. Exakt, exakt.
Und das ist, glaube ich, schon mehr wert.
Auf jeden Fall.
Was ist passiert?
Natürlich ist auch wieder einiges in der Welt passiert. Fangen wir mit unserem Standardthema an, dem Ukraine-Krieg. Die Bundesregierung stimmt nun einer Lieferung von MiG-29, wenn man sie denn so ausspricht, Kampfjets aus DDR-Beständen an die Ukraine zu. Mhm. Es geht um 5 Jets. Diese 5 Jets stammen ursprünglich aus Beständen der Nationalen Volksarmee der DDR. Mhm. Also haben schon auf ein paar Tage auf dem Buckel. Deutschland hat Polen eine Exportgenehmigung erteilt. Und zwar sollen diese Jets natürlich an die Ukraine gehen. Und unser Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius begrüßte den Beschluss und hat auch gesagt, dass man sich auf Deutschland verlassen kann und es Hoffnung gibt. Bin ich mal gespannt. Vor ein paar Wochen, erinnere ich mich, wurden ja Jets noch kategorisch ausgeschlossen.
Nee, ich sag's ja, diese roten Linien bei so einem Thema brauchst du gar nicht aufzumachen, weil du nie weißt, wie sich alles verändert.
Ja, aber weißt du noch, als Kampfpanzer geliefert wurden und es dann hieß, auf gar keinen Fall Jets?
Ja, das meine ich ja. Also es macht keinen Sinn, das zu sagen, weil du weißt ja, 6 Monate davor hieß es auf gar keinen Fall Kampfpanzer. Ich meine, in so einer Situation, da musst du auf das reagieren, was kommt. Ende.
Genau. Bestimmt habt ihr es mitbekommen. Wenn nicht, dann klären wir es hier nochmal kurz. Es wurden Geheimdokumente veröffentlicht aus den USA bezüglich des Ukraine-Kriegs mit geheimen Informationen über, ich weiß nicht genau, ob es wirklich Schlachtpläne waren. Ich glaube nicht, aber auf jeden Fall sensible Daten, die sich um den Ukraine-Krieg drehen. Hm. Und angeblich, natürlich war erstmal ein Spion unter Verdacht, ne, auf russischer Seite oder auch ukrainischer Seite oder auch US-Seite. Aber es ist anscheinend kein Spion, sondern tatsächlich nur ein Angeber. Denn ein erst 21-jähriger Militärmitarbeiter soll für das spektakuläre Leak der US-Geheimdokumente verantwortlich sein.
Ach was.
In den USA fragen sich nun viele, wie das passieren konnte, ganz klar, und wie kann man das in Zukunft auch verhindern. Die Geheimdokumente soll der 21-Jährige zunächst kopiert und dann zu Hause abfotografiert und dann in eine Chatgruppe mit rund 2 Dutzend Mitgliedern gepostet haben. Die meisten waren Teenager oder junge Männer, die sich für Videospiele, Waffen und Militär interessieren.
Natürlich.
Und jetzt ist das so, wenn du in USA geheime Dokumente liegst, Stichwort Snowden, wir erinnern uns alle, der dann fliehen musste, dem drohen einfach Jahrzehnte Haft. Und genauso ergeht das jetzt auch dem 21-jährigen Kerl, der festgenommen wurde und dem ein Prozess bevorsteht und der für mehrere Jahrzehnte droht, im Knast zu verbringen. Und das muss man sich mal vorstellen. Der hat sich also keinerlei Gedanken gemacht. Ich frage mich auch, also wie kommt ein 21-Jähriger an solche Dokumente? Erste Frage, wenn das kein hochrangiger Militär ist, wie kann sowas passieren? Und dann ist quasi das Leben dieses Jungen einfach zerstört. Klar, weil der behandelt wird wie jeder andere auch. Obwohl er keine bösen Absichten dahinter hatte. Aber es ist egal, weil ich meine, der hat mal kurz die Welt aus den Angeln gehoben.
Ja.
Und der muss jetzt einfach ewig in den Knast, vermutlich. Sehr wahrscheinlich.
Vor allem, was geht in dessen Kopf vor, sowas zu fotografieren und ins Internet zu stellen? Und dann zu hoffen, dass da nichts dabei passiert. Also das ist doch einfach... Ist doch einfach dumm. Also.
Ja, keinerlei also der hat überhaupt nicht nachgedacht.
Nee, überhaupt nicht.
Und also die jungen Männer, die dann in der Chatgruppe waren, die haben auch dann ausgesagt und gemeint, der hatte keine bösen Absichten oder sowas. Der hat einfach nur gedacht, das könnte interessant für Leute sein und es würde ihm quasi so ein bisschen Anerkennung schenken, wie wir vorhin auch gesagt haben, ne? Also das Streben nach Likes, Also ist halt so. Du willst halt irgendwie dann Experte für alles Mögliche sein. Und der meint, dachte sich wahrscheinlich, komm, ich nehme halt einfach mal Geheimdokumente mit. Ich weiß nicht, ob der im Pentagon war oder sonstiges, aber ja, ist natürlich vor allem in den USA Hochverrat.
Absolut. Das geht gar nicht, Mhm. Ja, was auch nicht geht, ist die Ampelkoalition. Was für ein schöner Übergang, ne? Ich versuche mal, die Übergänge so gut wie möglich zu machen. Ja, denn von Harmonie in der Ampelkoalition ist derzeit überhaupt keine Rede oder kann keine Rede sein, ja? Wir wissen ja alle, dass das keine, ich sag mal, Wunschkoalition von keinem der Koalitionspartner war. Es ist eine Koalition, die sie so rausgearbeitet hat, aber es stehen da halt manchmal diametral andere Meinungen gegenüber. Ne? Die FDP profiliert sich als Freiheitspartei, Grüne als Kämpfer fürs Klima und Umwelt natürlich. Und aktuell ist natürlich eins der Hauptstreitthemen die heißgeliebte Schuldenbremse. Ja? In diesem Thema will sich jetzt der SPD-Chef Lars Klingbeil da rein auch investieren. Das Problem ist aber, dass der FDP-Chef Lindner, der ja auch der Bundesfinanzminister ist, wie ihr wisst, an der Schuldenbremse festhalten möchte und da natürlich jetzt nicht so die Taschen öffnen möchte dafür und die Taschen auch nicht so tief sind, um sie noch weiter zu öffnen, sieht sich da halt auch in der Unterstützung des Kanzlers. Ne? Also unser Bundeskanzler Olaf Scholz möchte auch gerne an der Schuldenbremse festhalten. Das Problem dabei ist aber, dass jeder mit irgendwelchen Programmen um die Ecke kommt, die halt Geld kosten, zusätzlich Geld kosten zu dem normalen Etat. Das wiederum natürlich, ne, wenn kein Geld zur Verfügung gestellt wird, stört die Grünen. Zuletzt hatten wir die Diskussion auch wiederum gehabt bei der Finanzierung der Kindergrundsicherung und so. Also wir merken, da hakt es an vielen Stellen gewaltig. Bin da echt gespannt, wie es da noch weitergeht, weil wir hören ja eigentlich die ganze Zeit nur Streit. Wir haben auch noch 2 Jahre bis zur nächsten Wahl. Ich gehe nicht davon aus, dass die zerbricht. Ja, die werden das durchziehen bis zum bitteren Ende sozusagen. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, nächstes Jahr ist ja dann effektiv wieder Wahlkampf sowieso.
Genau.
Aber es ist schon schwierig, ne? wenn man in die politische Landschaft guckt und da in die News sich durchliest und immer sieht, okay, hier will der das und der will da das und sie fangen an, sich gegenseitig dann auch irgendwie an den Karren zu pinkeln. Gefällt mir nicht, muss ich ehrlich sagen.
Ja, wir können ja mal eine Wette eingehen und sagen, klar, der Wahlkampf wird losgehen und dann wird die Ampel auch mehr gegeneinander arbeiten als miteinander, vor allem Monate vor der Wahl. Und ich habe ja schon gesagt, ich glaube, dass Robert Habeck Kanzlerkandidat der Grünen wird und ich glaube, dass er der größte Konkurrent für Olaf Scholz sein wird und ich glaube, dass Lindner und Scholz sich immer mehr miteinander verbünden werden und gegen Habeck arbeiten werden und gegen die Grünen arbeiten. Das sieht man ja. Also es ist ja ganz klar eine Anti-Grünen-Politik momentan. Die Grünen müssen sehr, sehr viel einstecken und sehr, sehr viel zurückstecken.
Ja, das Problem mit den Grünen in dem Programm, also oder jetzt in dieser Konstellation, ist halt, dass sie wirklich, und das seit Beginn, immer mit Sachen um die Ecke kommen, die massivst viel Geld benötigen, die halt das halt nicht da ist. Ne? Und deswegen müssen sie halt da zurückstecken oder irgendwelche Kompromisse eingehen. Aber ich meine, das gilt ja für alle. Ich meine, morgen, heute ist ja Freitag, morgen ist ja ein historischer Tag in Deutschland. Denn morgen werden die letzten AKWs vom Netz genommen. Das ist was, mit dem sie sich massivst durchgesetzt haben. Was ich ganz im Ernst auch aus grüner Sicht absolut lächerlich finde, wenn man auch gleichzeitig argumentieren muss, ja, wir verlieren ja keine Leistung im Strombetrieb, weil wir haben ja weiterhin unsere Kohlekraftwerke am Netz. Und du denkst dir so, was ist denn das für eine Logik, ja, dass die Grünen die Atomenergie erst abschalten, bevor die Kohle- und Gaskraftwerke abgeschafft werden, einfach weil sie halt als Anti-Atomkraftpartei entsprechend ja etabliert sind. Ne? Und das finde ich dann halt so lächerlich, aber damit konnten sie sich ja auch durchsetzen. Es ist in einem Kompromiss geendet, ja, dass wir einen Streckbetrieb haben. Aber wir wissen ja auch, dass beispielsweise die FDP und auch aus Kreisen der SPD das eigentlich lieber anders gehandelt worden wäre. Aber Politik in einer Demokratie ist halt eben Kompromissfindung. Ne?
Absolut, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir können ja mal das weiter beobachten und gucken, ob meine These aufgeht.
Ich denke auch.
Am Ende haben wir sowieso Söder als Kanzler und dann ist alles rum.
Bitte nicht.
So. Oder März, genau.
Ja. Oder April.
Gehen wir zurück ins Ausland und zwar vom Westen in den Osten. Wir haben es alle mitbekommen, China bedroht Taiwan. Für China ist Taiwan untrennbarer Teil des chinesischen Territoriums, das haben sie ja schon klar und deutlich gemacht. Und eigentlich hat China sein Militärmanöver von Taiwan offiziell beendet, doch die Gefechtsübungen gehen tatsächlich weiter. Das Außenministerium in Peking flankiert diese mit markigen Aussagen zur kleinen Inselrepublik. Also die sticheln ja schon die ganze Zeit gegen Taiwan und allein quasi dieser Ausdruck von untrennbarer Teil des chinesischen Territoriums heißt ja, sorry Leute, wir nehmen euch bald ein. Ja. Derweil starteten die USA und die Philippinen ihre bislang größte gemeinsame Militärübung im südchinesischen Meer. Beide Staaten wollen diesmal mit ungefähr 18.000 Soldaten die Einnahme einer Insel proben. Hui. Das südchinesische Meer wird nahezu komplett von China für sich beansprucht. Aufgrund ihrer geografischen Nähe zu Taiwan sind die Philippinen für die USA ein wichtiger Partner für den Fall eines Konflikts mit China in der Taiwan-Frage. Und das ist jetzt wirklich interessant, finde ich, weil, weißt du, wenn China diese Anstrebungen macht und sagt, okay, wir machen weiter Militärübungen, das ist ja eine Reaktion gewesen auf Staatsbesuche, die dort stattfanden. Dann, also das genauso ging es ja auch vor der Ukraine los, mit Belagerungen, mit Angriffen, mit Übungen, Stationierungen und so weiter. Ich glaube, keiner bezweifelt mehr, dass dieser Angriff irgendwann kommt. Ne? Also das wird China irgendwann machen, weil sonst wird ja in Zukunft jegliche Drohung von China nicht mehr ernst genommen. So, ja, ja, damals bei Taiwan habt ihr es genauso gemacht, macht ihr eh nicht. Schauen wir mal. Also ich glaube nicht, dass das vom Tisch ist. Das kann gut passieren. Nee. Und dann ist aber die Frage, ne? Also wenn du gegenüber von USA und den Philippinen Übungen hast, wie man eine Insel einnimmt mit 18.000 Soldaten, also Entschuldigung, was bedeutet das dann? Ja, ist das dann quasi irgendwann ein Krieg zwischen USA und China, das heißt Weltkrieg?
Ja, ist es, ja, weil die USA hat ja bereits zugesichert, dass im Falle einer militärischen Operation gegen Taiwan sie auch mit der Militärunterstützung im Gegensatz zu uns, im Gegensatz zu den europäischen Staaten, eben militärisch selbst unterstützen werden. Ne?
Ja, müssen sie ja, glaube ich, vertraglich sogar.
Mhm, haben sie zugesichert, ja.
Und also das ist halt die große Frage, weil neulich kam ein spannender Beitrag dazu. Die BRICS-Staaten sind ja bekanntlicherweise Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Mhm. Und diese Staaten haben sich zusammengetan und denken über eine neue Weltwährung nach, die den US-Dollar als Weltwährung ersetzen soll. Oder wenigstens den Yen zu platzieren und stärker zu machen. Und deswegen, soweit habe ich es gelesen, kann in Zukunft halt auch nicht mehr durch Wirtschaftssanktionen irgendwas passieren. Ja, also USA könnte jetzt nicht zu China sagen, pass auf, wir belegen euch mit schweren Sanktionen. Dadurch, dass wir die Weltwährung halten, habt ihr dadurch wirtschaftliche schwere Schäden. Sondern die sagen sich, ja gut, kein Problem, unsere Währung ist genauso stark oder sogar noch stärker. Die einzige wirkliche Drohung wäre dann durch Militär. Und das ist halt dann schon ziemlich blöd.
Ja. Also ich meine, da müsste man natürlich auch mal gucken, wie sich die Kurse verhalten, ne? Und ob sie sich halt so positionieren können.
Ja, keine Ahnung.
Aber es ist spannend, dass sie sich über sowas schon Gedanken machen. Also ich meine, stell dir das mal wirklich vor, die setzen sich an den Tisch und sagen so, ja, wir machen jetzt einfach unsere eigene Weltwährung.
Ja, also haben sie ja, ne? Also die BRICS-Staaten haben sich ja zusammengesetzt und haben gesagt, wir denken über eine Währung nach. Ja. So, da bin ich mal gespannt. Also keine Ahnung, wie das weitergeht. Und wie gesagt, es ist halt die Frage, wie stark das dann den Rest der Welt beeinflusst, wie stark das die USA als Weltmacht beeinflusst. Und wenn die USA sich da bedroht fühlt, dann wird es auch nicht so ganz lustig.
Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Hier eine kleine Frage von mir persönlich für dich. Wie stehst du eigentlich dazu, dass wir uns so stark auf die Ein-China-Politik fokussieren hier in Deutschland und quasi keine klare Kante zeigen? Weil Ein-China-Politik bedeutet, wir haben nur diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China und rein unter dem diplomatischen Level Beziehungen mit Taiwan, also auf völkerrechtlicher Ebene, aber eben keine diplomatischen Beziehungen. Weshalb ja jetzt beispielsweise bei der Reise unserer Außenministerin, die ja durch Ostasien reist, sie zwar China bereist, aber keinen Besuch in Taiwan macht. Wie stehst du dazu?
Boah, also ich bin wirklich keine außenpolitische Expertin und ich glaube, dass da im Hintergrund einfach so viel abgeht, was wir einfach nicht wissen. Klar. Deswegen kann ich da überhaupt nicht sagen, finde ich gut oder finde ich schlecht. Es ist halt einfach nur, China ist halt ein unfassbar wichtiger Partner für uns, ja, also sowohl politisch als auch wirtschaftlich so. Und das ist halt so, dass, ich meine, wir exportieren so viele Autos nach China und so weiter, ja, also wir können, glaube ich, da nicht wirklich sagen, okay, wir sind jetzt komplett gegen China und verbünden uns jetzt mit schwächeren Partnern, um dann USA irgendwie zu gefallen oder so. Keine Ahnung. Also ich finde, man muss da immer eine Balance halten und China als Feind will ich nicht haben. Deswegen habe ich da Vertrauen in unsere Politiker, dass sie da ordentlich handeln. Dafür haben wir sie gewählt. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Du? Okay. Ja, ich bin halt ein sehr, sehr großer Fan von der Demokratie und ich finde, dass wir momentan ein Verkaufsargument uns fehlt oder flöten geht für eine Demokratie. Mhm. Das sieht man ja, dass die Leute langsam so ein bisschen oder ein Teil der Bevölkerung so ein bisschen gesättigt ist davon, ne, und lieber irgendwie andere Sachen sehen würde oder einen Umsturz sehen würde. Ja. Und wenn man dann halt sieht, dass andere Länder auf der Welt halt ihren eigentlich souveränen Sonderstaaten, die sie halt haben, ne, die auch dann demokratisch geführt sind, versuchen zu unterwerfen, dann sollten wir an jeder einzelnen, noch so kleinen Demokratie der Welt stehen, an der Seite, ja, und gemeinsam mit denen quasi diese Werte der liberalen Demokratie verteidigen, egal wie das aussieht. Und dann muss man halt auch mal sich quasi querstellen und dann mal gegen die Despoten gehen. Das ist dann halt einfach so. Ich möchte das einfach, also ich brauche da manchmal mehr klare Kante. Ich weiß, dass das uns gegebenenfalls schaden würde, aber
ja, ich weiß nicht, ob die Frage ist, Sache ist halt, bei Russland kannst du das vielleicht noch machen, aber bei China ist halt schon der aufstrebende Player, ne? Und das, ja, ich weiß nicht, ob du das da so verbauen darfst und ob die dann irgendwie nachtragend sind oder so. Keine Ahnung.
Ja, es ist schwierig. Ja, von diesen eher schrecklichen Themen kommen wir mal zu den, ich sag mal, moderateren Wirtschaftsthemen, auch wenn die nicht ganz so rosig anfangen. Du hast ja eben schon kurz mit durchklingen lassen, dass wir auch die großen Player in den Märkten haben, die gegebenenfalls mal Probleme mit der Liquidität haben. Und so geht es gerade nämlich Tupperware. Tupperware steht nämlich kurz vor der Insolvenz. Ihr kennt das, auch in Deutschland bekannt als Tupperware, ja, die kleinen Döschen. Warum stehen die vor der Insolvenz? Naja, diese Idee war ja immer gewesen, das kennt ihr vielleicht noch von euren Eltern von früher oder je nachdem, welches Alter ihr gerade habt von euch selbst, da gibt es ja diese berühmten Tupper-Partys, ja, wo dann Tupperware-Vertreter kommen und man dann quasi sich die ganzen Sachen zusammen anschaut. Das zieht einfach heutzutage nicht mehr so. Natürlich auch geschadet der Pandemie, wo man sowas natürlich auch nicht machen konnte. Ne? Das heißt, Pandemie selbst hat da natürlich auch einen großen ausschlaggebenden Grund gegeben für diese Insolvenz. Und so geht es ja vielen Unternehmen generell, der Onlinehandel wurde hier massiv vernachlässigt. Ne? Da sind andere Player größer und schneller reingegangen und haben da massiv ihre Marktmacht ausbauen können, sodass es Tupperware einfach momentan nicht ganz so gut geht. Gleichzeitig sehen wir auch, dass es in den USA Boykottaufrufe für Bud Light gibt. Kennst du das Bier? Ich finde das ja unglaublich grausig. Ich weiß nicht, ob du das schon mal getrunken hast, aber ich finde, das schmeckt einfach
nach
Wasser. Es ist überhaupt nicht geil, aber es ist überall vollgeplastert mit Werbung in Amerika. Ich habe sogar hier
Sprichst du jetzt Kölsch an? Oder?
Auch, ja. Oh Gott, und alle Kölner hören uns jetzt nicht mehr zu. Nee, also dann würde ich sogar sagen, dass Bud Light schlimmer ist. Aber naja, jedenfalls in den USA regt sich heftiger Widerstand der Konservativen gegen Bud Light, ja, mit dem Aufruf zum Boykott. Was ist der Grund hierfür? Das ist einfach eine Kooperation zwischen der Transgender-Influencerin Dylan Mulvaney und der Biermarke. Ja, und ich meine, ihr wisst, in den USA ist da ja der Riss zwischen den Konservativen und den Demokraten sehr, sehr groß. Ja, also den Republikanern, das sind die Konservative. Und wenn es um solche woken Themen wie Transgender geht, dann hast du da direkt einen Aufschrei. Und finde ich spannend, dass da wegen so einer Kooperation das dann direkt als Boykottaufruf ja darin mündet. Ne?
Mhm.
Und zu guter Letzt schauen wir uns noch den Chipkonzern Intel an. Den kennt ihr vielleicht, ist auch in meinem Computer verbaut. Der soll nämlich offenbar einen deutlich höheren Betrag in den Bau der geplanten Chipfabrik in Magdeburg investieren. Für Financial Times hat hier berichtet, dass die Bundesregierung von diesem US-Konzern erwartet, die Investitionspläne im Umfang von 17 Milliarden Euro im Austausch für höhere Subventionen auszuweiten. Und schon mit diesen 17 Milliarden Euro wäre das die größte ausländische Direktinvestition in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg, was natürlich sehr, sehr spannend ist für die Fabrik eines Chip-Herstellers. Sehr, sehr cool.
Ja, und das ist ja dann auch wieder quasi zu deiner Frage ganz interessant, wie wir quasi zur Politik mit China stehen. Mhm. Taiwan ist ja bekanntlicherweise größter Chip-Hersteller der Welt. Und jetzt möchte sich Deutschland diversifizieren und breiter aufstellen und den Standort Deutschland stärken durch einen Chip-Hersteller aus den USA. Und da sieht man dann ja auch, wie die Allianzen sich aufstellen. Und man könnte ja vermuten, dass eine Übernahme von China dann irgendwie doch als Option gesehen wird von deutschen Politikern und die jetzt schon reagieren und sagen, wir müssen uns da aufstellen, weil wenn wir keine Chips mehr aus Taiwan kriegen, wo sollen die Chips herkommen? Ja? Und wenn wir dann im Krieg mit den USA sind, irgendwie im Wirtschaftskrieg zum Beispiel, dann haben wir gar keine Chips mehr. Deswegen müssen die sich jetzt einfach breiter aufstellen und mehr produzieren und Allianzen schmieden mit ja bereits bestehenden Partnern.
Ja.
Genau. Und ich meine, das kann man ja so rückschließen. Keine Ahnung. Wie gesagt.
Ja, geht ja dann, in die Richtung. Ne?
Genau, wir wissen es nicht, aber sieht danach aus.
Ja. Ja, und ich meine, wir haben ja während der Pandemie gesehen, wie blöd das ist, wenn man auf einmal merkt, dass man doch ganz abhängig ist von anderen Ländern, was die Produktion von irgendwas angeht. Deswegen müssen wir es halt eben irgendwie auch mal selbst in die Hand nehmen. Ne? Ja, wie ihr seht, auch hier wieder sehr, sehr viel passiert. Und das waren ja nur vier relativ kleine Themen. Wir müssen uns ja da irgendwie immer wieder zusammenreißen, weil auch jetzt wir wieder viel Zeit da rein investiert haben. Aber ich hoffe, es hat euch interessiert. Wir springen jetzt erstmal in unsere letzte Kategorie, die da heißt:
Was treibt euch um?
Ja, und zu guter Letzt sind wir wieder bei meiner Lieblingskategorie angekommen, nämlich was treibt uns um? Und wie immer, meine liebe Paula, hast du natürlich das erste Wort. Von daher, Paula, meine Liebste, was treibt dich denn aktuell so um?
Ja, also das wird gleich eine Frage an dich. Oh. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Kurz zur Erklärung, das hat nichts mit irgendwie Allianzen zu der Querdenker-Szene zu tun. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich unter die Verschwörungstheoretiker gegangen bin. Es ist wirklich reines Interesse. Mhm. Und zwar habe ich mich so gefragt, wir haben das jetzt mehrfach auch im Podcast angesprochen, wir können ja auch immer nur das sagen, was wir aus den Medien mitkriegen. Wir ziehen unterschiedliche Quellen zur Rate, wir lesen uns unterschiedliche Artikel durch. Es ist nicht nur die Tagesschau aus Deutschland, es sind auch andere, ich sag mal, Medien aus verschiedensten Ländern. Mhm. Trotzdem können wir immer nur das sagen, was alle wissen, was so publik ist. So, ja? Und können recherchieren und es euch dann so sagen. Jetzt ist meine große Frage, was mich immer wieder umtreibt, einfach weil ich... Ja, man hört von der Stelle das, dann sagt ein Bekannter aus dem Bekanntenkreis, hast du das und das gehört, irgendwelche Schwurbler-Theorien oder keine Ahnung, und du denkst dir, hä, wie kommst du auf sowas, ja, und woher weißt du, also, hä, so, und jetzt ist meine Frage an dich, was wäre für dich das Krasseste, was existiert oder was vor sich geht, was wir nicht wissen, was wir auch niemals erfahren werden, was da oben, die da oben vor uns geheim halten?
Also wir fangen quasi an, uns eine eigene Theorie zusammenzulegen. Finde ich spannend.
Genau. Also aus deiner Sicht, was wäre das Krasseste? Weil ich habe auch was, sage ich dir dann. Mhm. Das wäre für mich der absolute Mindblow. Aber was ist für dich, also wirklich, es hat nichts mit Querdenken hier zu tun, Leute. Ja, nichts mit Schwurbeltheorien. Es ist wirklich nur rein Interesse. Was würde dich total faszinieren oder auch schocken?
Ja. Also ich bin ja beispielsweise der Meinung, dass die da oben, die Politik, gar nicht so viel verheimlicht, außer den Sachen, die halt einfach unter Schweigepflicht sozusagen liegen oder halt einfach top secret sind. Also dass sie jetzt nicht rumrennen und dir die Militärpläne so detailgenau auf den Tisch legen bei der Bundespressekonferenz, ist ziemlich klar, aber bei allem anderen...
Nee, das machen 21-jährige US-Militärs.
Genau, ja. Aber alles andere wird ja eigentlich immer relativ offen gezeigt. Ich schaue mir die Bundespressekonferenz auch immer an. So, die läuft immer nebenbei auf der Arbeit, wenn sie live übertragen wird. Und da wird ja auch immer sehr kritisch nachgefragt und in den meisten Fällen wird ja auch entsprechend geantwortet. Von daher sehe ich da überhaupt gar kein Problem. Aber was würde mich überraschen am meisten? Das ist eine sehr gute Frage. Boah. Ich glaube, wenn herauskäme, dass beispielsweise wir doch so viel deutlich mehr Geld hätten, um es irgendwie in bestimmte Dinge zu investieren, ist aber halt aus Grund XYZ, und ich sag mal jetzt wirklich so im allerbesten Falle, weil wir halt, weil die Politiker ihre Diäten behalten wollen, ja, oder die erhöhen möchten oder wie auch immer, ja, dann nicht ausgeschüttet wird für diesen entsprechenden Zweck. Irgendwie sowas. Also wenn irgendwie rauskäme, okay, wir haben dann irgendwie doch x Milliarden mehr im Topf, die werden aber halt irgendwie immer für so entsprechende geheime, weiß ich nicht, nicht Kinderprojekte, also mit Kindern, sondern so kindsköpfige Projekte von irgendwelchen Politikern investiert, wo die da ihr Geld ausgeben möchten. Das finde ich, glaube ich, sehr, sehr schockierend, ja.
Ja, ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, weil, also in deinem Punkt jetzt, weil Korruption gibt es überall, in manchen Ländern viel mehr, in manchen weniger. Und ich glaube, auch bei uns in Deutschland gibt es einige Millionen, vielleicht sogar Milliarden, die irgendwie verschwinden, beziehungsweise nicht da eingesetzt werden, wo sie sollen, eingesetzt werden sollen. Aber ja, in signifikanter Höhe meinst du wahrscheinlich.
Ja, ja, ne? Natürlich. Also wir reden von Milliarden dann. Ne? Ja, also das heißt irgendwie, keine Ahnung, der Bundeshaushalt ist jetzt nächstes Jahr 150 Milliarden. Mehr haben wir halt quasi nicht eingenommen, aber da fliegen irgendwie 50 Milliarden rum, die irgendwie, was weiß ich, wo verschwinden. Ne? So irgendwie, ne?
Ja.
Und du, wenn du sagst, du hast auch schon was?
Ja, also das ist ganz, ganz fernab davon. Das hat auch nichts mit Realität zu tun oder so.
Hat das
so.
Was
Keine
mit
Ahnung.
Den Reptiloiden zu tun?
Korrekt. Also was mich wirklich nicht schocken, es würde mich sogar einfach sagen, ja, okay, klar, war klar. So, aber auf der anderen Seite würde ich auch komplett mein ganzes Weltbild umschmeißen müssen. Wenn zum Beispiel rauskommt, dass wir schon wissen, ja, irgendjemand, Geheimdienste, NASA, wer auch immer, dass es außerirdisches Leben gibt.
Ah, ich habe nur drauf gewartet. Ich habe es mir fast gedacht.
Dass außerirdisches Leben, das auch so intelligent ist, dass es mit uns Kontakt aufnehmen könnte oder schon aufgenommen hat und auf dem Weg hierher ist, aber erst in 10.000 Jahren ankommt oder so. Ja? Also irgendwie sowas, was natürlich uns überhaupt nicht tangiert, so, aber einfach die Vorstellung wäre abgefahren. So, auf jeden Fall. Also es gibt ja diesen Spruch, entweder wir sind komplett ganz allein im Universum oder wir sind es nicht. Beides ist gleich gruselig, sage ich mal.
Ja.
Beide Vorstellungen sind gruselig genug. Und ich meine, jetzt neulich wurde erst wieder ein riesiges schwarzes Loch entdeckt, eins der größten, das hier entdeckt wurde, mit Millionen über Millionen von Sonnenmassen und so weiter. Also es gibt einfach Objekte da draußen, die sind sowas von unvorstellbar. Und wir wissen ja so viel nicht, dass die Wahrscheinlichkeit, dass über diese Milliarden, über Milliarden, über Milliarden von Planeten, die es da draußen gibt, ja, oder sogar Sonnen bzw. Sterne, die dann von noch mehr Planeten umkreist werden, dass es da kein anderes Leben geben soll, ist absolut unwahrscheinlich.
Klar.
Aber intelligentes Leben.
Ja, das
und intelligentes Leben, das mit uns Kontakt aufnehmen könnte, ist ja so viel mehr entwickelt, so viel weiterentwickelt, als wir sind. Ja. Und die vielleicht eine Technologie entwickelt haben, die nahe an Lichtgeschwindigkeit reisen können. Es ist ja so weit weg von unserer Vorstellungskraft.
Ja.
Also wenn das mal rauskommen würde.
Das ist verrückt, ja.
Das wäre krass. Verrückt. Stell mal vor, es wäre so. Und es gibt einfach jemanden auf diesem Planeten, der das weiß. Wie kann der denn normal rumlaufen?
Also, das ist verrückt, ja. Das erinnert mich lustigerweise an Harry Potter. Und zwar an Harry Potter, ich glaube, der sechste Band oder so, startet doch damit, dass der englische Premierminister, der normale quasi, so in seinem Büro rumläuft und ihn dann der Zaubereiminister besucht. Und da quasi rauskommt, dass die Muggel eigentlich, also zumindest der Zaubereiminister, der Premierminister weiß, dass es das gibt. Und der halt auch nichts davon erzählen darf und so. Und das war auch so mindblowing, weil man die ganze Zeit ja vorher dachte, wegen diesem Geheimabkommen dürfen die gar nichts voneinander wissen, aber auf einmal wissen die das doch, aber er darf ja gar nichts davon erzählen und so. Das hat mich da gerade voll dran erinnert. Ja. Und das ist verrückt. Ich weiß auch nicht, wie ich mit dem Wissen umgehen sollte. Ja.
Ich meine, das ist ja schon sehr, sehr weit, sag mal, gedacht. Ne? Es gibt auch kleinere Dinge, die uns genauso schocken würden, glaube ich, wenn es rauskommen würde. Aber das wäre was, wo ich da sagen würde, alles klar, war irgendwie klar. Mhm. Aber dadurch, dass es jetzt real ist und nicht nur, boah, das ist bestimmt so, sondern es ist real, das wäre krass.
Das wäre wirklich krass, ja. Spannend. Spannend. Was du mir immer mit Sachen um die Ecke kommst, verrückt.
Ja, und da denke ich drüber nach, Mino, das musst du dir mal vorstellen. Ich liege dann da im Bett und denke mir so, das wäre schon krass. Okay,
spannend.
Kommen wir zu dir. Was treibt dich um?
Ja, was treibt mich um? Lustigerweise haben wir einen Teil davon gerade schon angesprochen, nämlich Harry Potter treibt mich mal wieder um. Ich habe dir ja gestern auch einen Post weitergeschickt, denn es war ja die ganze Zeit schon quasi so ein Raunen und ein Gemauschel, aber jetzt ist es offiziell. Nämlich HBO verfilmt die Bücher neu, aber nicht als Filme, sondern als Serie. Und es ist auf 10 Jahre angelegt. Ne? Also eine ziemlich lange Serie, jedes Buch soll eine Staffel haben. Das wird ganz spannend. Und tatsächlich soll es sich auf die Inhalte der Bücher beschränken. Also es wurde ja so spekuliert, ja, geht es um Randfiguren, geht es um irgendwas drumherum und so. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich mich freuen oder nicht freuen soll. Weil das Problem, das ich jetzt gerade damit sehe, ist, dass es so viele Franchises gibt, die durch Neuauflagen oder Spin-offs etc. in den absoluten Ruin getrieben wurde. Eins davon ist unter anderem auch der Herr der Ringe. Herr der Ringe bin ich auch ein Riesenfan davon. Und The Rings of Power ist eine absolute Schrottserie. Das ist die teuerst produzierte Serie aller Zeiten von Amazon. Und sie ist einfach nur Schrott. Sie ist Schrott, warum? Weil sie nicht gut verfilmt ist, weil sie sich nicht an die Buchvorlage hält, weil sie, und das ist halt leider eine der Sachen, die man in so vielen Franchises halt heutzutage sieht, diesen Woken-Ideal nachläuft, um einer potenziellen, sie nennen es immer Modern Audience, das nicht existiert, quasi irgendwie zu, weiß ich nicht, zu catern, sagt man ja auf dem Englischen, also für die etwas zu produzieren. So, es muss eine starke Frau ohne Fehler und sowas sein. Und dann ist es einfach so bland. Es geht ja nicht darum, dass man keine Frau als Hauptrolle nehmen soll, sondern es wird quasi genau alles einmal so umgedreht, schon das, was bei Filmen, wo eine männliche Rolle, die keine Fehler hat, schon nicht cool war, wird einfach jetzt übergestülpt auf eine Frau. Und Charaktere sind ja deswegen so spannend, weil sie halt eben nicht flawless sind, sondern weil sie halt irgendwelche Ecken und Kanten haben. Und keine Ahnung, dann fangen sie halt eben an, weiß ich nicht, mit schwarzen Elfen um die Ecke zu kommen. Also ist ja jetzt nicht so, dass ich was gegen andere Kulturen hätte, aber wenn halt in den Büchern explizit gesagt wird, es sind halt sehr hellhäutige Menschen, dann geht es nicht darum, dass du damit irgendjemanden quasi auf die Füße treten möchtest, sagen möchtest so, ja natürlich, es ist die weiße Rasse, so nein, das hat damit nichts zu tun, weil in den Büchern beispielsweise es auch explizit eine Rasse gibt, die halt überhaupt gar nicht in den Filmen und so aufgetaucht ist, das sind die im Süden der Welt von Herr der Ringe quasi sind, ne, die sehr dunkelhäutig sind. Warum nimmt man dann nicht die? Warum muss man die anderen Leute quasi so, also dieses Umstülpen? Und ich habe einfach so Angst auch davor, auch wenn das so dumm klingt, so Angst, ja, dass unsere Harry Potter-Geschichten jetzt dann damit gegebenenfalls auch kaputt gemacht werden, weil dann auf einmal so viel Identitätspolitik und linke, in Anführungszeichen, Ideologie da reingequetscht wird, einfach nur damit das diesem berühmten Modern Audience-Gedanken entspricht, aber halt dann die Bücher so verfälscht. Und das ist was mich immer schon gestört hat. Wenn man Filme oder Serien macht, die auf Büchern, auf existierenden Werken basieren, warum muss man die dann umschreiben? Also klar, man muss sie immer anpassen, dass sie halt für das Filmformat passen. Aber warum muss man denn dann Charaktere irgendwie Race swappen? Warum muss man irgendwelche eigenen Gedanken, die der Autor des Skripts halt hat, damit rein projizieren? Einfach nur, damit man sagen kann, so, ja, okay, in meiner Kindheit war das und das schwierig, also muss ich das jetzt in diese Person rein projizieren. Dabei wurde die aber irgendwie vom Buch ganz anders geschrieben. Das sind so Sachen, da kann ich mich aufregen drüber. Und ich möchte nicht, dass halt quasi diese schönen Gedanken, die wir quasi mit dieser Buchreihe verbinden, du bist ja auch ein Riesenfan, ja, dass das dann damit irgendwie unterminiert wird, weißt du?
Ja, also ich habe da eine große Hoffnung und eine große Angst. Die große Hoffnung ist, und das haben sie ja angekündigt, dass viel mehr Details aus den Büchern auch mal auf die Leinwand kommen, beziehungsweise auf den Fernseher. Das heißt, es wurde in den Filmen ganz viel weggelassen und viel rausgeschnitten und so. Ja. Das könnte halt in so einer Serie durchaus detaillierter dann beschrieben werden.
Absolut.
Ganz schlimm wird für mich, dass es einfach andere Charaktere gibt. Ja, also manche Charaktere können einfach nur von gewissen Schauspielern, Snape, Hermine, gespielt werden. Das kann, weißt du, also Hagrid, diese Schauspieler, die leben teilweise nicht mehr und jetzt kommen da ganz, ganz neue und erstmal sich an die neuen Gesichter zu gewöhnen, finde ich hart.
Ja.
Dann, meine große Angst ist, zum Beispiel meine Tochter, die ist jetzt 1,5 und wird in ein paar Jahren von mir jeden Abend Harry Potter vorgelesen bekommen, so wie ich es damals auch bekommen habe. Irgendwann wird sie selbst lesen und irgendwann wird sie auch die Filme gucken. Sie soll aber definitiv erst die Bücher lesen.
Ja.
Und dann will ich nicht, dass sie schon vorher irgendwo, ohne dass ich es merke, die Gesichter sieht, die Serie guckt und dann das Bild von dieser Serie hat. Nein, die Filme, die Charaktere der Filme sind das einzig wahre Marsteiner, sage ich.
Ja.
Und das muss auf jeden Fall, muss ich das so hinkriegen, dass sie das erstmal kennenlernt und dann nachher, okay, es gibt da noch eine Serie, die gucken wir auch zusammen an, aber bitte, so. Und da habe ich ein bisschen Schiss vor, dass die neue Generation jetzt halt mit dieser Serie aufwächst, weil du sagst, die Serie geht 10 Jahre lang.
Ja.
Das heißt, die Charaktere werden größer, unsere Kinder werden mit dieser Serie aufwachsen, so wie wir damals mit den Originalfilmen und Büchern aufgewachsen sind. Und das kann ja auch für die sehr schön werden. Und vielleicht ist die Serie sogar so toll, und wir verteufeln das jetzt zu Unrecht, dass wir total begeistert sind nachher, kann ja sein.
Ja, das hoffe ich ja. Ich hoffe, dass wir begeistert sind. Das ist meine Hoffnung.
Genau.
Ne?
Ja. Und das Gute ist ja auch, dass, wie gesagt, es geht über einen sehr langen Zeitraum, bis meine Tochter dann anfängt, das zu gucken. Es sind wahrscheinlich dann auch alle Staffeln draußen.
Mhm.
Und man kann das dann auch relativ gut steuern und sagen, okay, erst die Bücher und wir gucken uns danach zusammen alles an. Und du kannst dann selbst entscheiden, was dir besser gefällt. So, ne? Und ich hoffe halt, also auf was ich mich freue, sind tolle Effekte, weil einfach die Technik natürlich vorangeschritten ist. Und auch der erste Teil, Stein der Weisen, wahrscheinlich schon so krass gemacht wird. Ne? Und für damalige Verhältnisse war es ja schon abgefahren gut, aber das wird halt noch besser.
Ja.
Und auf der anderen Seite bin ich mal gespannt, wie detailgetreu
das
dann im Buch nahe kommt. Ja. Man müsste die Bücher noch mal lesen vorher.
Das auf jeden
Fall.
Mal
alle die Bücher lesen. Ja.
Das mache ich sowieso einmal im Jahr. Einmal im Jahr werden die Harry Potter Bücher gelesen. Ja. Ja.
Krass.
Ja. Auf Englisch sogar mittlerweile. Ich habe mir die aus meinem Auslandssemester mitgebracht, deswegen.
Ja, okay.
Und ich hoffe halt, dass vor allem diese, ich sag mal, Plotfehler, die gemacht wurden in den Filmen. Die schlimmste Szene für mich ist ja immer noch im vierten Teil, Goblet of Fire, wo Dumbledore reinrennt. Did you put your name in the Goblet of Fire, Harry?
Ja. Ja,
so. Und im Buch halt, Dumbledore hat ganz ruhig gesagt, weil das gar nicht sein Charakter ist, dass er reinrennt und Harry packt und schüttelt. Ja? So, dass diese Sachen halt einfach sehr getreu am Buch sind. Da hoffe ich drauf und freue mich schon drauf. Aber ja, es ist halt so eine Love-Hate-Relationship, ne? Sie können viel kaputt machen damit. Wie du sagst, im Kopf sind halt für uns, Alan Rickman ist und bleibt für mich die Verkörperung von Snape. Der kann nicht ersetzt werden.
Emma Watson. Ganz klar, Hermine. Ja.
Also das sind so Sachen, die, das wird schwierig, glaube ich. Es wird ungewohnt. Mhm. Aber wie du sagst, ich glaube, das kann natürlich auch eine schöne Chance für jemand sein, der jetzt erst reinkommt und dann halt damit so groß wird, wie wir damals mit den Filmen groß geworden sind, ne?
Wir werden sehen. Wir freuen uns drauf.
Ja.
Gut, Bino. Vielen, vielen Dank.
Ja, aber gerne doch.
Hat sehr großen Spaß gemacht, wie immer.
Wie immer, ja. Ja, ja. Konnte man sich aber wieder ein bisschen auskotzen am Ende. Ist doch immer gut.
Okay, wunderbar.
Balsam für die Seele.
Jetzt bist du bereit für den Tag.
Jetzt bin ich bereit für den Tag, genau. Jetzt können wir richtig reinstarten. Wie immer, Leute, denkt dran, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, dann schreibt einfach gerne, gebt uns eine Bewertung auf den entsprechenden Plattformen. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Und worauf wir uns auch freuen, ist, uns in 2 Wochen alle wieder zu hören.
Genau. Ich freue mich drauf. Danke, Leute. Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.